Deutschlandfunk Kultur heute.
Seit heute wird wieder diskutiert über eine Judensau. Nicht die, die offenbar auf Fußballplätzen als Beschimpfung gemeint ist, sondern jene, die seit rund 700 Jahren an der Wittenberger Stadtkirche hängt und ähnlich übrigens an vielen Kirchen in Deutschland. Ein Relief, das Juden ausgrenzt und demütigt, da sie in der Darstellung die Milch eines Schweins trinken, das im Judentum ja als unrein gilt. Es gab bereits im Mai ein Urteil des Landgerichts Dessau, das eine Klage auf Entfernung abwies, weil es heute lebende Juden nicht verunglimpfe, das Relief, meinte das Gericht. Aber ist das wirklich so? Und warum schreit jemand Judensau auf dem Fußballplatz? Heute hat sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung in dem Fall zu Wort gemeldet, Felix Klein, und sich für die Entfernung des Reliefs ausgesprochen. Es soll ins Museum und die Entfernung solle dann ein sichtbarer Beitrag zur Überwindung von Antisemitismus sein. Was man sonst noch tun kann, das hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk schon berichtet. Und auch die Akademie der Künste in Berlin macht sich dazu heute Gedanken. Gleich ein Gespräch mit der Präsidentin Janine Meerapfel. Zuerst aber dahin, wo das Relief aus Wittenberg soll, ins Museum nämlich, in das Wallraf-Richarts-Museum in Köln diesmal. Dort gibt man sich in gleicher Weise zeitgeistig wie traditionsbewusst und nennt die aktuelle Ausstellung Inside Rembrandt, eine Schau zum 350. Todestag, die Stefan Koldorff schon gesehen hat. Herr Koldorff, die Gemälde Rembrandt sind kostbar und werden nicht ohne weiteres verliehen. Was hat man in Köln denn zusammenbekommen?
Na, immerhin 13 Gemälde, 4 aus der Werkstatt, aus dem Umkreis, 5 Handzeichnungen und über 60 Druckgrafiken. Also das ist schon einiges, jedenfalls was die Menge angeht.
Wie ist das sortiert? Was erzählt uns die Ausstellung?
Chronologisch. Also man orientiert sich am Lebenslauf Rembrandts. Das heißt, es geht los in seiner Geburtsstadt in Leiden, in der Provinz, wo er noch sehr unsicher ist, wo er mal erst seinen Stil, seine Formen finden muss. Dann in den 1630er Jahren geht es nach Amsterdam rüber. Gar nicht so einfach. Auch damals brauchte man mal erst eine Niederlassungsgenehmigung. Man musste Mitglied in einer Gilde sein, um da als Maler tätig werden zu dürfen. Und da wird dann aber anhand der Bilder relativ schnell klar, dass er und warum er einer der erfolgreichsten Maler, wenn nicht der erfolgreichste der Zeit gewesen ist, sich ein eigenes Atelier leisten konnte, Schüler beschäftigte, Gehilfen für die Hintergründe, für bestimmte Bildelemente beschäftigen konnte. Was ist übrigens der Forschung heute nicht ganz einfach macht. Und auch das wird in der Ausstellung thematisiert, die im Übrigen wie ein barockes Schauspiel inszeniert ist. Es gibt einen Prolog, es gibt 5 Akte, die, wie gesagt, chronologisch gehängt sind. Und es gibt einen kleinen Epilog.
Eine Ausstellung, die inszeniert ist, die inszeniert sein muss eigentlich bei der Kostbarkeit der Gemälde, stellt sich ja immer die Frage, ob es übertrieben wird mit den Scheinwerfern und den dunklen Hintergründen.
Nein, das ist schon ganz in Ordnung. Also diese auberginefarbenen Wände, die lassen tatsächlich die Gemälde gut wirken. Man muss ein bisschen abdimmen, damit man auch Druckgrafiken und vor allen Dingen die sehr lichtempfindlichen Zeichnungen zeigen kann. Und der Parcours, den Anja Sewitsch da als Kuratorin angelegt hat, der ist schon sehr organisch. Also das ist nicht überinszeniert. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite aber auch anguckt, dass sie große Formate bekommen hat, zum Beispiel den Gelehrten im Studierzimmer aus der Nationalgalerie in Prag, der seit 70 Jahren nicht ins Ausland gelassen wurde, dass Häuser wie das Getty Museum, die National Gallery in London, auch die in Washington, das Nationalmuseum in Stockholm Bilder gegeben haben, dass da 2 Saskia-Porträts, Darstellungen seiner sehr selbstbewussten jüngeren Frau nebeneinander
hängen. Gute Unternehmerin auch gewesen.
Auch eine gute Unternehmerin, die ihn sehr unterstützt hat, dann ist ein bisschen Inszenierung schon auch erlaubt.
Gibt es einen Kontext oder sehen wir nur Rembrandt?
Nein, es gibt schon einen Kontext, das, was ich gerade beschrieben habe. Der Prolog, der versucht schon das geistige Umfeld, also die intellektuelle Szene von Rembrandts Zeit, ein bisschen darzustellen. Es geht natürlich um Jan Lievens, den großen Zeitgenossen, an dem er sich immer wieder gemessen hat. Eine sehr schöne kleine Radierung, auf der dann steht, hier hat Rembrandt Lievens korrigiert. Rembrandt selbst hat das geschrieben und es war gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern einfach nur ein gegenseitiges Verbessern und ein gegenseitig aneinander orientieren. Ja, und dann natürlich auch die berühmten Schüler wie Gerrit Dou, die es heute, ich habe es vorhin schon angedeutet, schwierig machen manchmal zu unterscheiden, ist es denn nun ein originaler Rembrandt oder ist es eine Schülerarbeit? Denn wenn die Schüler und die Gehilfen gut gemalt hatten, dann hatte Rembrandt auch nichts dagegen, seine eigene Unterschrift aufs Bild mit draufzusetzen. Und so hängt in dieser Ausstellung beispielsweise auch ein ehemaliges Selbstbildnis, das die Staatsgalerie Stuttgart für viel Geld angekauft hat und sich dann aber vor einigen Jahren von Experten anhören musste, tut uns leid, ist zu schön, ist zu gut, ist leider nicht Rembrandt.
Ja, eben nicht in Zeit Rembrandt. Ich habe vorhin so ein bisschen über den Titel gespöttelt, dass man da immer einen englischen Schlagbegriff offensichtlich mittlerweile braucht. Wie schlimm ist das?
Ach, ich nehme das ehrlich gesagt gar nicht mehr wahr. Also Making van Gogh gerade im Städel in Frankfurt, wir haben darüber berichtet, jetzt Inside Rembrandt. Offensichtlich ist es nötig, offensichtlich reden da inzwischen Werbeagenturen, PR-Agenturen kräftig mit bei solchen Titelfindungen. Und wenn es denn, ich kann das nicht beurteilen, der Wahrheitsfindung dient und dazu führt, dass viele Leute sich so eine Ausstellung angucken, die wirklich gut ist. Also es sind nicht die richtig großen Rembrandts. Eine Nachtwache reißt nicht mehr. Die ganz großen Bilder würden auch ins Wahrhaftig-Richards-Museum gar nicht reinpassen. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Retrospektive, sehr klug gehängt. Ein sehr guter Katalog im Sandmann Verlag erschienen mit klugen Texten, die das begleitet. Also wenn denn so ein Titel dazu führt, dass die Leute das besser wahrnehmen, dann soll es denn einfach so sein.
Also Inside Rembrandt, eine Kölner Ausstellung zum 350. Todestag des Künstlers.